Der Präsident der Leitungsgruppe des Nationalen Forschungsprogramms NFP 53 ist Andreas Stuck. Er ist Professor für Geriatrie an der Universität Bern. Zu den grundsätzlichen Zielen des NFP sagt er:
Das Ziel ist es hier, nach Ursachen und Mechanismen zu suchen, die zu Krankheiten des Bewegungsapparats oder zu Schmerzen führen und auf dieser Grundlage dann zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es, die Prävention und die Behandlung noch besser zu machen. Im Vordergrund stehen die weit verbreiteten Probleme des Bewegungsapparats wie Rückenschmerzen, Frakturen, Osteoporose, Arthrosen. Diese ganz weit verbreiteten Krankheiten und Probleme, die zu den Arztkonsultationen und zu den Invaliditätssituationen führen.
In der Schweiz analysiert man regelmäßig, auf welchen Gebieten Wissenslücken bestehen, die ein nationales Forschungsprogramm nötig machen. Ein solches Forschungsdefizit hat man auch im Bereich Bewegungsapparat festgestellt, obwohl diese Beschwerden und Krankheiten zu den häufigsten Leiden gehören. Warum dieses Wissensdefizit?
Ich denke, das hat damit zu tun, dass zwar Bewegungsapparatsprobleme sehr häufig sind, aber das sind in der Regel nicht Krankheiten, an denen man stirbt, sondern das sind oft Krankheiten, die chronisch verlaufen, und in diesem Sinn sind sie irgendwie weniger auffällig und sind trotzdem mit einer großen Last verbunden. Und das könnte ein Grund dafür sein, dass in der Forschung in diesem Bereich bisher weniger gemacht worden ist, als dies beispielsweise bei Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Krebskrankheiten der Fall gewesen ist.
Probleme des Bewegungsapparates, also orthopädische Probleme, sind häufig und verursachen neben dem individuellen Leiden auch große Kosten. Andreas Stuck mit den Zahlen.
Etwa 30% der Arztkonsultationen haben mit Problemen des Bewegungsapparats zu tun. Zum Beispiel Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Knieschmerzen, Muskelschwäche sind Probleme, mit denen viele Patientinnen und Patienten zu ihrem Hausarzt gehen und Rat suchen und benötigen. Krankheiten des Bewegungsapparats, das ist der häufigste Grund, weshalb Personen frühzeitig invalid werden und eine Rente benötigen. Wenn wir eine Kostenzahl angeben, schätzt man, dass durch die Invalidität 4 Milliarden Franken an Kostenfolgen entstehen in der Schweiz pro Jahr.
Die Ursachen von Problemen des Bewegungsapparates sind äußerst vielfältig, weil dieser Apparat ein komplexes System ist mit vielen Komponenten, die zusammenspielen. Im Guten, aber eben auch im Schlechten.
Bewegungsapparat ist in unserem Körper das ganze System von Muskulatur und Knochen, die in einem ganz engen Zusammenspiel sind. So sind beispielsweise Osteoporose und Frakturen, rheumatische Krankheiten, Arthrose ganz wichtige und häufige Krankheiten des Bewegungsapparats. Und die Knochen und die Muskulatur stehen in einem engen Zusammenhang mit dem ganzen Körper. Das bedeutet, dass es auch Nervenkrankheiten gibt beispielsweise, die zu Lähmungen führen, die wieder die Muskulatur und dann wieder die Knochen betreffen. Es gibt Infektionskrankheiten, es gibt Stoffwechselkrankheiten. Die Knochen und die Muskulatur sind bei den verschiedensten Krankheiten betroffen.
Ein komplexes System wie der Bewegungsapparat bedeutet allerdings auch, dass die Ursachen von Beschwerden oft unklar sind. Andreas Stuck nennt ein typisches Beispiel.
So ist es beispielsweise so, dass man manchmal bei den chronischen Rückenschmerzen den genauen Grund aus medizinischer Sicht nur schwer feststellen kann, weil beispielsweise eine Person mit Rückenschmerzen und eine andere Person ohne Rückenschmerzen haben vielleicht genau die gleichen Befunde in der Röntgenuntersuchung und man weiß nicht genau, weshalb hat jetzt die eine Person chronische Rückenschmerzen und die andere nicht. So sind zum Teil gewisse Probleme des Bewegungsapparats auf der Ebene von Krankheiten und Diagnose heute noch ungenügend verstanden.
Ein zentrales Thema des NFP 53 sind auch chronische Schmerzen. Sie haben eine andere Qualität als akute Schmerzen, also etwa die nach einem Knochenbruch.
Akute Schmerzen nach zum Beispiel einem Unfall mit einem Knochenbruch, das verstehen wir, das ist auch ein Schutzmechanismus des Körpers. Ganz anders ist es aber bei den chronischen Schmerzen des Bewegungsapparats. Das ist vielleicht die wichtigste Folge von Krankheiten des Bewegungsapparats, dass Schmerzen chronisch werden können, Schmerzen bleiben können. Und solche chronischen Schmerzen haben vielfältige negative Auswirkungen. Weil Schmerzen führen dazu, wie in einem Teufelskreis, dass man sich weniger bewegen kann, führen unter Umständen noch zu mehr Schmerzen oder zu weiteren Schädigungen des Bewegungsapparats. Und man kennt heute auch das sogenannte Schmerzgedächtnis. Auch wenn die Krankheit des Bewegungsapparats geheilt wird, kann es sein, dass die Schmerzen bleiben. Also mit diesen chronischen Schmerzen haben wir ein ganz großes Problem, das die Lebensqualität beeinträchtigt, zu Arbeitsunfähigkeit führt und bei dem es bessere Behandlungsmöglichkeiten geben sollte.
Ein Problem dabei ist, ein gleich starkes Nervensignal, zum Beispiel aus einem Gelenk, können verschiedene Menschen ganz unterschiedlich als Schmerz empfinden, weil die Schmerzempfindung im Gehirn entsteht, indem wir dort das Nervensignal interpretieren, beurteilen, unter anderem gemäß bisher gemachter Erfahrungen. Und das ist auch beim chronischen Schmerz so und ist ein Thema beim NFP 53. Programmleiter Andreas Stuck.
Die Beschwerden und Schmerzen, die von Krankheiten des Bewegungsapparats kommen, verstehen wir heute nur zum Teil, weil Schmerzen können Sie nicht direkt messen. Die Muskelkraft beispielsweise können wir apparativ messen. Aber im Unterschied zu vielem anderen ist ja Schmerz rein subjektiv wahrgenommen und entspricht gleichzeitig einer hundertprozentigen Realität. Und in diesem Sinn ist das Forschungsprogramm bereits gefordert, dass wir bessere Möglichkeiten haben müssen, den Schmerz und die verschiedenen Schmerzformen oder die verschiedenen Symptome überhaupt besser zu messen, weil darauf baut die Diagnostik auf, wann ist es sinnvoll und erforderlich, einen Schmerzzustand, eine Verspannung weiter abzuklären, um etwas machen zu können, und wann ist das eine banale Symptomatik, zu der man selber schauen kann, wo keine weiteren Massnahmen erforderlich sind. Und bessere Messung des Schmerzes ist auch erforderlich, damit wir die Therapien besser evaluieren können. Welche Therapien nützen in Bezug auf Schmerzreduktion?
Nun, ein ebenso wichtiges wie breites Gebiet bei Beschwerden und Krankheiten des Bewegungsapparates sind natürlich die Ursachen. Sehr häufig sind etwa Fehlbelastungen am Arbeitsplatz, die oft zu Schmerzen von Kreuz, Nacken und Schultern führen, was zu zeitlich begrenzter Arbeitsunfähigkeit führen kann oder auch dazu, dass jemand mit der Zeit invalid wird. Fehlverhalten am Arbeitsplatz als Ursache orthopädischer Beschwerden.
Wir wissen das zwar, dass das eine Ursache sein kann, aber was man jetzt dagegen unternehmen könnte im Sinn der Ursache, dass das wirklich dafür verantwortlich ist und wie man diese Ursachen dann auch beeinflussen kann, darüber weiß man zu wenig. Im Rahmen des NFP 53 findet ein kooperatives Projekt der Uni Lausanne und Uni Zürich statt und dort wird jetzt untersucht, ob bei Berufstätigen, die wegen Kreuz-, Nacken- oder Schulterschmerzen längere Zeit arbeitsunfähig geworden sind, durch eine ursachenbezogene Intervention eine Verbesserung erzielt werden kann. Eine solche Arbeitsplatzintervention sieht so aus, dass man auf der einen Seite den Arbeitsplatz anpasst, damit man die Überbelastung beeinflusst. Auf der anderen Seite geht es um individuelle Beratung und Therapie. Und das ist interdisziplinär. Das bedeutet, neben Ärzten und Physiotherapeuten sind dort auch Psychologen, Sozialberatung und Rehabilitationsspezialisten beteiligt.
Beschwerden des Bewegungsapparates können bei jüngeren und älteren Menschen auftreten, wobei ein späterer Schaden oft auf Jugendjahre zurückgeht, etwa auf gewisse Sportarten.
Es gibt Sportarten wie zum Beispiel Eishockeyspielen, das sich unter Umständen auch schädigend auf den Bewegungsapparat auswirken kann, so dass bereits relativ junge Erwachsene schwere Schädigungen haben können. Auch zum Beispiel Fußballspielen ist auch eine, die zu starken Schädigungen des Bewegungsapparats führen können. Im jüngeren Alter vielleicht zu akuten Verletzungen mit Trainingspausen, aber dann im höheren Alter zu chronischen Schädigungen, was sich dann auf Schmerzen oder Behinderungen auswirken kann. Im Rahmen des NFP 53 untersucht eine Gruppe der Universität Bern die Frage, ob man besser erkennen kann, bereits im jungen Erwachsenenalter, welche Personen allenfalls zu gewissen Gelenksschädigungen neigen, damit man schon frühzeitig entsprechende Beratungen durchführen kann. Man sucht heute nach frühen Zeichen der Hüftarthrose. Gibt es allenfalls gewisse ganz feine Veränderungen zwischen dem Oberschenkelkopf und der Hüftpfanne, vielleicht mit ganz feinen Knorpelschädigungen im jungen Alter? Und wenn man hier diese Ursachen im jungen Alter besser kennt, könnte sich das auf entsprechende präventive Beratungen auswirken.
Übrigens auch das vielgerühmte Jogging kann da eine fatale Rolle spielen, wenn man es auf zu harter Straße mit falschem Schuhwerk und zu lange absolviert. Aber das nur eine Randbemerkung. Fehlverhalten am Arbeitsplatz oder das zu viel einer risikoreichen Sportart sind Beispiele mechanischer Belastungen, die sich negativ auf den Bewegungsapparat auswirken können. Es gibt aber auch andere Ursachen, etwa gewisse Krankheiten, die sekundär einen Schaden auslösen.
Krankheiten des Bewegungsapparats können bedingt sein durch Ursachen, an die man am Anfang vielleicht gar nicht denken würde. So gibt es verschiedene Infektionskrankheiten, die als Spätkomplikation plötzlich zu Gelenksentzündungen, Gelenksproblemen führen können und erst eine sorgfältige medizinische Untersuchung kann das aufdecken. Ein Beispiel ist der Zeckenbiss, der zu einer sogenannten Borreliose führen kann und die dann eben als Spätkomplikation zu Gelenksentzündungen und Gelenksschwellungen führen kann. Das ist ein Beispiel für eine bakterielle Komplikation. Dann gibt es auch viele virale Infektionen, die die Gelenke oder die Muskulatur betreffen. Wir wissen alle, dass bei der Grippe, also der Erkrankung, die durch die Influenzaviren bedingt ist, die Gelenke und die Muskulatur beteiligt sind. Wir haben Schmerzen in der Muskulatur und in den Gelenken.
Auch Tumore können den Bewegungsapparat schädigen, wie Andreas Stuck bestätigt.
Tumorerkrankungen und Krebserkrankungen können häufig auch zu Problemen in Muskulatur und Knochen führen. Leider ist es so, dass gerade bei Krebskrankheiten in einem fortgeschrittenen Stadium der Knochen sehr stark betroffen sein kann und zu starken Schmerzen führen kann.
Nun, es war zu hören, der Bewegungsapparat ist in engem Kontakt mit den anderen Systemen des Körpers. Und so erstaunt es nicht, dass auch der Stoffwechsel verschiedener Organe sich auswirken kann.
Es gibt Zusammenhänge zwischen dem Stoffwechsel und Muskulatur und Knochen. Da gibt es viele Beispiele. Das bekannteste ist der Zusammenhang zwischen den Hormonen und der Osteoporose. Man weiß, dass die weiblichen Sexualhormone, also die Östrogene, einen günstigen Einfluss haben auf die Knochensubstanz. Das ist ja auch der Grund, weshalb nach der Menopause bei den Frauen ein Knochenabbau anfängt, sich die Knochensubstanz langsam reduziert. Und deshalb stellt sich manchmal die Frage, ob zusätzlich Östrogene verabreicht werden müssen in einzelnen Situationen, um diesem Knochenabbau entgegenzuwirken. Und es gibt eine weitere Situation, bei der es einen Zusammenhang gibt zwischen Stoffwechsel und Muskulatur. Dieser Zusammenhang kommt daher, dass die Membran, also die Haut der Muskelzellen, aus Eiweiß und Fettstoffen zusammengesetzt ist. Und bei diesen Fettstoffen, die zum Bestandteil der Muskelzelle gehören, gehört auch das Cholesterin. Und aus diesem Grund gibt es einen möglichen Zusammenhang zwischen allfälligen Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Muskelschmerzen, bei cholesterinsenkenden Medikamenten. Und hier unterstützt das NFP 53 ein Projekt, das an der Uni Bern stattfindet, wo man mit elektronenmikroskopischen Methoden beobachtet, welche Medikamente einen negativen Einfluss auf die Muskulatur haben könnten.
Auch beim Mann gibt es übrigens einen klaren Zusammenhang zwischen Sexualhormonen einerseits und andererseits dem Muskel- und Knochenstoffwechsel. Aber beim Mann verändern sich die Hormonkonzentrationen nicht so drastisch, wie das bei der Frau der Fall ist, Stichwort Menopause. Nun, Krankheiten des Bewegungsapparates treten in allen Altersgruppen auf und auch bei beiden Geschlechtern, wobei es aber jeweils durchaus Unterschiede gibt.
Frauen sind in der Regel bei den meisten Erkrankungen des Bewegungsapparats häufiger betroffen. Viele rheumatische Erkrankungen oder Osteoporose betreffen Frauen häufiger. Es gibt auch Ausnahmen, wie beispielsweise die Bechterew-Erkrankung, die häufiger bei Männern auftritt. Und bezüglich des Alters, auch hier sind alle Altersgruppen betroffen, aber es gibt spezifische Unterschiede. Bei den jüngeren Menschen sind oft Probleme im Zusammenhang mit der Arbeitstätigkeit oder mit Unfällen oder besondere rheumatische Erkrankungen wie die Bechterew-Krankheit besonders anzutreffen. Bei älteren Menschen ist es vorwiegend die Osteoporose und die Arthroseerkrankungen, auch die Frakturen, welche hauptsächlich zu Problemen führen.
Übrigens, die Bechterew-Krankheit beginnt mit Gelenksentzündungen, die bis zur Versteifung führen können. Sie tritt bevorzugt bei jüngeren Männern auf und ist stark genetisch bedingt. Apropos jüngere Menschen: Ein Thema des NFP 53 ist auch die Auswirkung von Knochenbrüchen bei Kindern und Jugendlichen auf die spätere Knochenentwicklung.
Wenn eine Fraktur geheilt wird mit einem Gips, führt das dazu, dass letztlich auch über Botenstoffe Knochen zum Teil abgebaut wird, weil der Knochen wird ja nicht gebraucht, wird nicht belastet, und dass das Knochenwachstum oder der Knochenanbau weniger gut funktioniert. Und auch hier setzt eines der NFP 53 Projekte an, indem man schaut, wie wirkt sich das aus, eine Gipsruhigstellung bei einem Kind, beim Jugendlichen, vor allem im Wachstum, weil wenn durch diese Gipsruhigstellung nur vielleicht 10% weniger Knochen angebaut werden in dieser Wachstumsphase, könnte sich das später in einer Verdopplung der Frakturrate im Erwachsenenalter auswirken.
Für die Funktionen des Bewegungsapparates müssen Knochen, Muskeln und Nerven zusammenarbeiten. Und das erklärt, dass auch Nervenprobleme sich auswirken können, wie Andreas Stuck an einem bekannten Beispiel zeigt.
Der Hirnschlag ist eine Krankheit des Nervensystems. Beim Hirnschlag geht durch eine akute Durchblutungsstörung im Gehirn plötzlich ein Teil der Gehirnregion verloren, wird unter Umständen definitiv geschädigt. Dies kann dann zu Lähmungserscheinungen von gewissen Muskelgruppen führen und dies wiederum zu Behinderungen im Alltag, dass jemand zum Beispiel nicht mehr in der Lage ist zu gehen oder selbstständig die Hand zu benutzen und zu essen oder eine Arbeit zu verrichten.
Andere Krankheiten, die über das Nervensystem den Bewegungsapparat betreffen, sind etwa Multiple Sklerose oder auch Parkinson. Nun, bevor es um Behandlungsmöglichkeiten von Beschwerden des Bewegungsapparates geht, hier der Blick auf ein Teilprojekt dieses nationalen Forschungsprogramms NFP 53. Dabei geht es um ältere Patienten und Patientinnen, die wegen eines Hüftbruchs im Spital waren. Und es ist die Frage, wie lässt sich verhindern, dass sie nach der Spitalentlassung ein weiteres Mal solche Brüche erleben. Zu diesem Teilprojekt Heike Bischoff, Oberärztin und Leiterin der klinischen Forschung der Abteilung Rheumatologie am Unispital Zürich.
Wir untersuchen zwei Fragestellungen in diesem Projekt. Einmal, inwieweit eine optimierte Zugabe von Vitamin D und eine optimierte Akutbehandlung, insbesondere eine optimierte Physiotherapie während des Akutspitalaufenthalts bei Hüftfrakturpatienten zu einer Verbesserung der Funktion und vor allem zu einer Reduktion des Sturzrisikos nach Entlassung aus dem Akutspital beiträgt.
Das Vitamin D ist dafür verantwortlich, dass Calcium aus der Nahrung ins Blut übertritt und dann in den Knochen ins Knochenmineral eingebaut wird. Vor allem ältere Menschen haben aber oft viel zu wenig Vitamin D, unter anderem deshalb, weil seine Endproduktion im Körper mit dem Alter abnimmt. Aus Studien weiß man, dass Vitamin D einen ersten Sturz und eine Hüftfraktur massiv reduziert. Diese Wirkungen gehen aber nicht nur auf das Knochenmineral zurück. Heike Bischoff.
Nun weiß man aber auch, dass Vitamin D direkt am Muskel wirkt. Es gibt einen Rezeptor in der Muskulatur, also eine Art Andockstelle, wo das Vitamin D an die Muskelzelle andockt und dort zu einer Stärkung, das heißt Zunahme der Muskelfaserzahl führt. Das heißt, dass die Funktion vor allem im Bereich der Beinkraft sich verbessert.
Inwieweit die optimale Versorgung mit Vitamin D nach einer ersten Hüftfraktur eine weitere verhindern kann, untersucht man nun im NFP 53. Und ein weiteres nicht minder wichtiges Thema ist neben Vitamin D die Wirkung einer gezielten Physiotherapie.
Für uns war es sehr wichtig, dass im Akutspital in einfacher Weise trainiert wird, was eine ältere Person zum täglichen Leben braucht. Das heißt, wir führen ein ganz gezieltes Funktionstraining durch, zum Beispiel Treppensteigen, Gleichgewichtsübungen, aber auch Kraft im Bereich der Arme, um sich eben im Falle eines Sturzes abstützen zu können. Und der Grund, warum man diese Untersuchung macht, ist, man weiß sehr wenig, inwieweit die Physiotherapie im Akutspital effektiv wichtig ist für eine spätere Entwicklung nach Entlassung der älteren Person. Das heißt, es gibt einen Mangel an Daten und wir untersuchen nun, inwieweit eine Optimierung dieser Therapie im Akutspital sich auswirkt auf die Funktion und das Sturzrisiko der älteren Person nach Entlassung bei erlittener Hüftfraktur.
Mit einem geeigneten Trainingsprogramm kombiniert mit der richtig dosierten Vitamin-D-Gabe will man weitere Stürze und Hüftfrakturen nach dem ersten Spitalaufenthalt möglichst vermeiden. Das heißt, man leitet nun die Patienten und Patientinnen an, zu Hause vor allem auch das Trainingsprogramm zu absolvieren. Heike Bischoff zu diesem Teil der Studie.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch deshalb führen wir ganz einfache Übungen durch, die man eben in jeder Situation, das heißt also speziell zu Hause, täglich durchführen kann. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass die Gruppe, die im Spital optimal trainiert würde, plus eine optimale Dosierung von Vitamin D hat, dann die besten Resultate hat in der Rehabilitation.
Im Ganzen werden 220 Personen in diese Studie eingeschlossen. Resultate der Maßnahmenwirkung liegen aus Zeitgründen noch nicht vor, aber andere Ergebnisse zeigten sich bereits.
Also wir wissen, dass die ersten Patienten, die jetzt ein Jahr eingeschlossen sind, etwa einmal pro Jahr stürzen nach der Hüftfraktur und nach dem Spitalaufenthalt. Also das ist nach wie vor ein Ereignis, das stattfindet. Wir hoffen natürlich, und das wissen wir bisher nicht, dass die Stürze weniger oft auftreten in der therapierten Gruppe mit Vitamin D und optimaler Physiotherapie. Und wir wissen auch, dass etwa 40% der erlittenen Stürze mit einer Verletzung einhergingen. Unter anderem Frakturen, Schnittwunden, Prellungen und eben einen Arztbesuch zufolge hatten. Außerdem haben wir bei den Patienten, die untersucht wurden, ob sie überhaupt bei der Studie teilnehmen konnten, also die hatten alle eine Hüftfraktur und waren 65 oder älter, haben wir den Vitamin-D-Spiegel bestimmt im Blut. Und dort zeigte sich, dass in etwa 90% der Fälle ein sehr niedriger Vitamin-D-Spiegel bestand. Das heißt, dass kein Vitamin-D-Präparat eingenommen wurde. Und das, obgleich man gute Daten hat, dass Vitamin-D erste Hüftfrakturen in etwa einem Viertel vermindern kann.
Wenn die Resultate Ende 2009 dann vorliegen und sie den Nutzen der Maßnahmen bestätigen, dann wird man daraus unter anderem Richtlinien ableiten für die klinische Behandlung und Betreuung von Patienten mit einer Hüftfraktur, um eben künftige Stürze und ihre Folgen zu vermeiden. Und dabei erhofft man sich, dass auch die Krankenkassen diese präventiven Maßnahmen übernehmen. Zumal Stürze im Alter und ihre Folgen verursachen heute schon hohe Kosten und die werden mehr werden, wenn man nichts unternimmt.
Es gibt eine Arbeitsgruppe, die unterstützt vom Bundesamt für Gesundheit im Jahr 2003 solch eine Kostenrechnung erstellt hat. Und man weiß, dass die Spitalkosten bei Hüftfrakturen im Jahr 2000 etwa 700 Millionen betragen haben. Und mit der erwarteten Zunahme der älteren Personengruppe in der Schweiz eine Kostenexplosion zu erwarten ist, etwa eine Zunahme der Hüftfrakturen um 33% bis ins Jahr 2020 und einer verbundenen Erhöhung der Kosten auf 950 Millionen. In dieser Rechnung sind die horrenden indirekten Kosten nicht mit einbegriffen.
Soweit Heike Bischoff, Oberärztin und Leiterin der klinischen Forschung der Abteilung Rheumatologie am Unispital Zürich zu ihrem Teilprojekt des NFP 53. Mit diesem nationalen Forschungsprojekt erforscht man zum Beispiel Formen, Ursachen, Mechanismen, Präventionsmöglichkeiten von Beschwerden und Krankheiten des Bewegungsapparates. Davon war bisher in der Sendung zu hören. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch die Behandlung mit Medikamenten. Dazu Professor Andreas Stuck, Präsident der Leitungsgruppe des NFP 53.
Medikamente bei muskuloskeletalen Erkrankungen haben verschiedene Ansatzpunkte. Es gibt die Medikamente, die die Schmerzen reduzieren, dann gibt es Medikamente, die die Entzündung reduzieren, dann aber auch solche, die auf den Stoffwechsel sich auswirken, beispielsweise solche, die den Knochenanbau fördern oder die den Knochenabbau hemmen. Es gibt dann aber auch Medikamente, die ganz spezifisch bei bestimmten Krankheiten wirken, indem sie eine sozusagen Basistherapie, die spezifisch ansetzt, bewirken, wie beispielsweise spezifische Medikamente, die bei Bechterew eingesetzt werden. Und wenn die Krankheit des Bewegungsapparats einen Zusammenhang hat mit anderen Erkrankungen, ist es natürlich entscheidend, dass die Behandlung der Grundkrankheit richtig stattfindet.
Medikamente sind ein Teil des Therapiespektrums und stehen zunehmend in einem größeren Zusammenhang, der ebenfalls ein Aspekt des NFP 53 ist.
Die therapeutischen Möglichkeiten bei den Krankheiten des Bewegungsapparats sind sehr breit. Es beinhaltet auf der einen Seite Medikamente, dann chirurgische Maßnahmen und viele Dinge, die dann mit anderen Disziplinen zu tun haben, physiotherapeutische Möglichkeiten, Beratungen, Anpassungen der Umgebung, der Aktivitäten. Alle diese Maßnahmen sind Bestandteil eines modernen Therapiekonzepts. Und in diesem Sinn ist es heute so, dass man nicht mehr unspezifisch sagen kann, man gibt zum Beispiel irgendeine Schmerzbehandlung oder eine physiotherapeutische Behandlung, sondern man versucht ganz spezifisch bei diesen Behandlungen anzusetzen, damit man ursachenbezogen arbeiten kann. Oft handelt es sich um einen Maßnahmenplan sozusagen, den man mit einem Patienten vereinbart, der die verschiedenen Elemente beinhaltet.